Düsseldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Wenn ich abends am Küchentisch an meinen Hausaufgaben saß, blätterte er, der Vater, in meinen Büchern, vor allem den Geschichts-, Erdkunde- und Biologiebüchern. Er wollte oft, dass ich ihn abfrage. Einmal forderte er mich auf, ihn ein Diktat schreiben zu lassen, um mir zu beweisen, dass er die Rechtschreibung beherrscht. Die Schule, eine katholische Einrichtung, die meine Mutter ausgesucht hatte, war ihm unheimlich. Etwas, das wie die Insel Laputa in Gullivers Reisen über mir schwebte und mein Verhalten lenkte all meine Handlungen. Oft ernst, fast tragisch, pass in deiner Schule immer schön auf. Die Angst, dass dieses seltsame Glück, meine guten Noten plötzlich vorbei sein könnten. Bei jedem gut bewerteten Aufsatz, später bei jeder bestandenen Prüfung, was man hat, das hat man. Die Hoffnung, dass ich es einmal besser haben werde als er. Vielleicht sein größter Stolz, sogar sein Lebenszweck, dass ich eines Tages der Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt hat.
Diese Szene steht am Anfang der Dissertation von Christiane Adam. Sie hat es vorgelesen und sie bringt auf den Punkt, worum es heute in diesem Podcast geht. Bildungsaufstieg und was er für Kinder und Familien bedeutet. Christiane ist Waldorfpädagogin, Forscherin und Mitgründerin der interkulturellen Waldorfschule Mannheim. In ihrer Arbeit hat sie untersucht, wie seltene, aber erfolgreiche Bildungswege an Waldorfschulen verlaufen und was sie über Chancen und Grenzen dieses Schulmodells erzählen. Was brauchen Schulen, damit Herkunft nicht über Zukunft entscheidet? Und wo stehen die Waldorfschulen auf diesem Weg? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Waldorf Perspektiven auf Dide Radio. Herzlich willkommen. Ich bin Gianpiera Giardulagnona. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Christiane, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Ja, schön. Ich freue mich auch.
Stichwort Bildungsaufstieg. Was bedeutet das für dich persönlich und wissenschaftlich?
Okay, fangen wir mal persönlich an. Ich interessiere mich für das Thema. Ich interessiere mich auch für das Thema, weil es natürlich auch in meiner Familie eine Aufstiegsgeschichte gibt. Mein Vater wäre ein klassischer Bildungsaufstieger gewesen, der es aus relativ armen Verhältnissen bis zur Professur halt geschafft hat. Und diese ganze Figuration eines Bildungsaufstiegs, würde ich sagen, liegt ein Stück weit über unserer Familiengeschichte. Also das wäre sozusagen mein persönlicher Zugriff dazu. Und wissenschaftlich hat das natürlich schon was damit zu tun, dass ich ab dem Augenblick, wo ich mich eigentlich für die Waldorfpädagogik interessiert habe und auch in meinen ersten Berührungen mit der Waldorfpädagogik immer recht, soll ich sagen, irritiert davon war, in welch sozial homogenen Verhältnissen Waldorfpädagogik stattfindet. Und das war dann ja auch im Grunde der Impuls, die interkulturelle Waldorfschule in Mannheim zu gründen. Einfach aus der Frage heraus, ob man das eigentlich auch anders machen könnte. Ob das eigentlich sozusagen originär zu dem Schultyp dazugehört oder ob es eine Möglichkeit gibt, doch die Waldorfpädagogik so zu verstehen, dass sie eben nicht so eine sozial homogene Angelegenheit ist.
Und, kann man machen?
Jein, würde ich sagen, ist die Antwort. Also wir sehen, glaube ich, und das ist ja auch interessant, wenn wir auf die erste Waldorfschule gucken, auf die historische Waldorfschule 1919. Das wissen wir fast alle, würde ich sagen. Die ist ja von Emil Mold gegründet worden, in erster Linie für die Kinder, auch seiner Belegschaft, also seiner ArbeiterInnen und Angestellten. Jetzt ist das ja sehr interessant gewesen, dass in dem ersten Jahr waren quasi von den 256 Kindern, die da waren, 191 Kinder von ArbeiterInnen und Angestellten und nur 65 Kindern von wahrscheinlich hauptsächlich AnthroposophInnen. Und schon im zweiten Jahr war das Verhältnis ausgeglichen. Also da hatten wir genauso viele bürgerliche Kinder, sagen wir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassend, und ArbeiterInnen-Kinder. Und schon im vierten Jahr nach der Schulgründung, ja 1923, waren von den 686 Kindern der Waldorfschule nur noch 86 Kinder von Betriebsangehörigen, also nur noch ungefähr 12%. Also das heißt, diese Tendenz der Verbürgerlichung oder dieser soll ich sagen, doch dieses Verlassens des Grundimpulses, ja, das war schon in der ersten Waldorfschule so. Also insofern wird man deine Frage mit Jein beantworten müssen. Mhm. Also so, dass man sagen wird, okay, es war wohl von Anfang an, war auf jeden Fall von Emil Mold und auch von Rudolf Steiner, war die Absicht, dass das eine Schule für alle, würde ich mal sagen, ist, aber eben auch für Arbeiterkinder. Und die Idee, dass man eine umfassende Bildung, eine allgemeine Bildung im Humboldtschen Sinne, ne, eine höhere Bildung, und eben gerade keine Ausbildung für Büro oder für die Fabrik auch den Arbeiterkindern zukommen lassen möchte. Das war ganz wichtig, einer der Grundimpulse der Gründung. Aber es hat sich schon in den ersten Jahren verloren. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, dass das irgendwie zur Signatur der Waldorfpädagogik ein Stück weit dazugehört, wenn wir nicht klar etwas dagegen tun. Dann bekommt das so eine gewisse Dynamik, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, die Schule könnten eine ganze Menge dazu beitragen, Bildungsmobilität zu unterstützen, aber sie kommen gar nicht in der Lage dazu, weil die Elternschaft so bildungsprivilegiert ist. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch zwischen Anspruch und Realität?
Ja, also einmal historisch. Das habe ich ja eben schon versucht, ein bisschen zu sagen, dass da so eine gewisse Tendenz dabei ist. Mhm. Und ich glaube, man muss vielleicht sich noch einen historischen Aspekt klar machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja die Waldorfschulen relativ schnell wieder aufgemacht. Und dann gab es so eine Zeit, so vielleicht 30 Jahre bis so in die 1980er Jahre, wo die Waldorfschulen ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit in so einem hauptsächlich anthroposophischen Milieu eigentlich arbeiteten. Und jetzt passierte in den 1980er Jahren im Zuge der Bildungsexpansion passierte etwas völlig Neues, was völlig anderes. Da gab es ja sehr engagierte Eltern, im Grunde in der Tradition von der Studentenbewegung, der 68er-Bewegung, aber auch der Friedensbewegung und der ökologischen Bewegung, die nun auch enttäuscht waren von dem, was die Bildungsexpansion der Bundesrepublik eigentlich gebracht hat in Deutschland. Ne? Also was es mit den Gesamtschulen, die doch irgendwie hinter dem eigentlichen Ziel zurückgeblieben sind. Und jetzt taten sich diese Menschen doch an vielen Stellen in Deutschland zusammen und gründeten Waldorfschulen. Und wie eigentlich der Begriff, also Menschen, die irgendwie zur Studentenbewegung gehörten, schon sagt, kannst du davon ausgehen, dass das ein fast durchgängig akademische Klientel war. Also Menschen, Eltern, die sich aktiv dahinter geklemmt haben, für ihre Kinder gute Schulen zu gründen. Und schon damit haben wir natürlich wieder quasi ein Sozialmilieu, ein akademisches Milieu in der Verantwortung für Waldorfschulen, was diese ganze Figuration ein Stück weit bestimmt hat, was übrigens für andere reformpädagogische Schulen auch gilt. Ne? Das ist ja nichts, was nur die Waldorfschule auszeichnet, sondern das gilt im Grunde auch für Montessori-Schulen und Jena-Planschulen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Angelegenheit. Und wie das so ist, wenn du in einem relativ homogenen sozialen Milieu arbeitest, dann ziehst du auch andererseits wiederum Menschen aus diesem Milieu an. Und das gibt so eine Eigendynamik. Da sind jetzt nun mal schon Menschen mit so einer bestimmten, mit einem bestimmten Lebensstil, mit einer bestimmten Werteorientierung. Und die ziehen gewisse Menschen wieder nach und nehmen die auch auf in die Schulen. Ne? Also da ist einfach so eine Tendenz der Homogenisierung, ist in so sozialen Gruppierungen, glaube ich, ziemlich normal. Und das gehört auch ein Stück weit zur Waldorfschule. Ja,
ja, wir sprechen jetzt hier über Kinder aus akademischen Familien. Die Frage ist jetzt, welche Hürden oder Zugangsbeschränkungen siehst du konkret für Kinder aus nicht akademischen oder bildungsbenachteiligten Familien an Waldorfschulen?
Also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte vor allen Dingen zu betrachten. Erstmal, also es sind noch mehr, aber erstmal. Und zwar, wir müssen uns quasi erstmal die Anwahl anschauen. Ne? Also Schule, wer zu welcher Schule geht, vor allen Dingen, wenn es dann eine Schule in freier Trägerschaft ist, da gibt es einmal die Anwahl und die Auswahl. Also erstens mal muss es von Eltern und Kindern angewählt werden. Und da können wir uns fragen, für wen sind Waldorfschulen eigentlich attraktiv? Ne? Und ich glaube, dass das, oder das kann ich auch an den Fällen aus meiner Forschung eigentlich bestätigen, dass Menschen, die jetzt sozusagen einen relativen starken Aufstiegswillen mitbringen, die fühlen sich vermutlich von Waldorfschulen erstmal nicht so angezogen. Also ja, das heißt, wenn ich jetzt für meine Kinder, wenn ich zum Beispiel nach Deutschland migriert bin, das sind ja häufig Menschen, die irgendwie einen Aufstieg, einen familiären Aufstieg projektieren. Mhm. Oder sonstige Menschen aus der früheren Arbeiterschicht, die für sich jetzt sozusagen in den veränderten, mit dem gesellschaftlichen Wandel das Gefühl haben, ihre Kinder sollten es wieder einmal besser haben, wie das Annie Ernaux in dem Zitat ja auch sagte. Mhm. Die suchen natürlich für ihre Kinder erstmal Schulen, die versprechen, dass hier Aufstieg unterstützt wird. Und das ist bei Waldorfschulen nicht unbedingt der Fall. Und das liegt einfach daran, dass die Waldorfschulen in ihrer Pädagogik ein Stück weit zu einer gewissen Ideologie, zu so einer Aufstiegsideologie, so vom Tellerwäscher zum Millionär, also so diese ganze Aufstiegserzählung aus der Moderne, nimmt die Waldorfschule ja eine gewisse Gegenposition ein.
Ja,
ne?
Ja.
Und deswegen würde ich meinen, dass das für viele Menschen erstmal nicht so attraktiv im ersten Augenblick, nur im ersten Augenblick erscheint, ne? Dass da was ausgestrahlt wird, wo doch vielleicht die Familien die Idee bekommen, das ist nichts für uns. Ne? Das ist ja so eine klassische Formulierung, wo man sagen würde, man sucht immer auch Plätze für sich selber. Das hat was mit dem Habitus zu tun, wo man das Gefühl hat, hier passe ich hin, das ist etwas für mich. Und ich glaube, das machen die Waldorfschulen sozusagen, die senden zu wenig Signale aus an Menschen aus anderen Milieus, dass man sozusagen ihre Lebenswelt versteht, sondern es ist wie eine fremde Lebenswelt. Also das wäre die Frage der Auswahl, der Anwahl, meine ich. Und dann haben wir eine zweite Hürde und die liegt in der Auswahl. Also du kannst ja nicht einfach entscheiden, ich gehe jetzt auf eine Waldorfschule, sondern du musst dich darum bewerben, ne? Und
ja,
jetzt
genau.
Ist die Situation sehr unterschiedlich in den Regionen. Aber das ist ja vor allen Dingen die Situation in den großen Städten, wo es auch häufig, wo das Aufstiegsthema ja auch irgendwie besonders virulent ist. In den großen Städten gibt es doch nach wie vor meistens mehr Anmeldungen als Plätze. Und jetzt haben wir natürlich eine Auswahldynamik, die genau dasselbe macht, die intuitiv nach homologen Milieus guckt.
Ja, klar. Kinder von Eltern, die aus Waldorfschulen kommen. Ja, genau.
Genau. Und es gibt sogar eine ganze Reihe von Waldorfschulen. Mir hat letztens jemand erzählt von einer das gibt's ja häufig in den Großstädten, dass im Grunde alle Schulplätze allein schon durch die Geschwisterkinder vergeben sind.
Ja, klar. Mhm. Ja.
Und
was eigentlich auch so, aber auf der einen Seite ist auch normal, ne? Also es ist einfach, warum denn nicht? Aber auf der anderen Seite muss man gucken, dass man einfach anderen Menschen auch die Möglichkeit gibt. Ja, ist ein bisschen schwierig.
Genau. Ja. Also und insofern ist da einfach eine ganz starke Tendenz drin, dass sich das sozial reproduziert, das ganze Verhältnis. Also sowohl durch die Anwahl als auch durch die Auswahl. Und ich glaube, dann kommt noch ein Aspekt dazu, dass natürlich in der Waldorfschule, das ist gar nicht unbedingt jetzt sozusagen die Waldorfpädagogik als solche. Also ich würde hier nämlich nochmal differenzieren wollen. Ich würde sagen, dass die Waldorfschulkultur mit verschiedenen Aspekten, die ist sehr stark auf ein bürgerliches Milieu ausgerichtet. Das sind ästhetische Punkte, das ist diese Betonung der Hochkultur, das sind Traditionen, das ist, wie man miteinander umgeht, wie sich die Menschen kleiden. Das ist
wie
alles
die Schule tickt. Also wie genau, die Schule
genau,
aufgebaut ist.
Genau, ne? Genau, wie die Schule aufgebaut ist. Also diese ganz umfassende Schulkultur, da würde ich sagen, die hat schon was Milieutypisches, also ein klares bürgerliches Milieu. Die Pädagogik als solche ist das nicht. Ne? Also so, und da haben wir eine gewisse Spannung drin, weil die Pädagogik als solche mit ihrem Aufbau, mit ihrer Ganzheitlichkeit, die bietet nämlich gerade für Kinder aus nichtbürgerlichen Schichten auch sehr, sehr gute Chancen. Und weißt du, sonst bräuchten wir uns jetzt gar nicht damit zu beschäftigen. Also
ja, klar.
Sonst würde man sagen, das ist gar kein Thema, Bildungsaufstiege an Waldorfschulen. Das ist halt nur für bürgerliche Kinder. Aber ganz so ist es eben nicht, sondern Also genau, zusammenfassend zu sagen, die Schulkultur ist relativ bürgerlich geprägt. Die Waldorfpädagogik als solches bietet sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch Kinder aus benachteiligten Schichten eigentlich eine gute Bildung zu vermitteln.
Ja, und wenn du jetzt das so formulierst, frage ich mich, was musste sich an Waldorfschulen grundlegend ändern, damit sie ihren Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit wirklich gerecht werden?
Genau, also auch dieses ist natürlich ein komplexes Feld.
Kannst du das ganz einfach darstellen?
Ja, versuche ich. Ja. Also ich möchte halt nur darauf hinweisen, wir machen manchmal den Fehler in der Waldorfpädagogik, dass wir das Gefühl haben, wir seien als Waldorfschule irgendwie wie so eine Einheit an sich, ne? Und das stimmt natürlich irgendwie auch. Wir sind eine Einrichtung und die hat ihre eigene Logik. Aber im Grunde sind wir Teil einer Bildungslandschaft. Ne? Wir sind Teil einer regionalen oder städtischen oder auch bundesweiten Bildungslandschaft. Das heißt, es bestehen Handlungsmöglichkeiten, auf die komme ich gleich. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen naiv anzunehmen, wir könnten das sozusagen, wir sind auch in gewisse Bildungsstrukturen und Sozialstrukturen sind wir eingefasst. Und du kannst auch Probleme von sozialer Ungleichheit eigentlich nicht pädagogisch lösen. Also das wollte ich nochmal vorneweg sagen. Mhm. Unsere Möglichkeiten sind nur im Rahmen des bestehenden Systems eigentlich im Moment anzusehen. Und trotzdem, also und da möchte ich auch Wert drauf legen, könnten wir schon eine ganze Menge machen. Also das fängt an einfach natürlich, wie gesagt, bei den Schulaufnahmen. Also wir könnten auf jeden Fall, und dafür würde ich auch massiv plädieren, dass wir die Kolleginnen, die für diese Schulaufnahmen zuständig sind, inständig bitten, das im Blick zu haben. Ja, dass wir doch irgendwie eine inklusivere Schule werden wollen und insofern auch Menschen inklusiver aufnehmen müssen und nicht immer nach dem gleichen Typ von Familien gucken. Dass wir insgesamt unsere Toleranz gegenüber anderen Lebenswelten, Lebensformen einfach erweitern, dass wir nicht so schnell verurteilen oder uns so sicher sind, dass die anderen, ich nehme jetzt ein stigmatisierendes Wort, bildungsfern sind, irgendwelche Dinge nicht tun, die wir uns vorstellen, die man tun müsste, weil vielleicht die Kinder falsche Sachen in der Brotbox haben oder sonst irgendwas. Also das finde ich, da müssten wir uns ein Stück weit klar darüber werden und auch das mehr reflektieren, Waldorf intern, ne, dass wir da schon auch teilweise eine Form von Klassismus praktizieren, der reflektiert werden muss, der nicht selbstverständlich ist. Ja. Also das wären, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge. Dann müssten wir Signale nach außen senden, dass wir uns öffnen wollen. Und diese Signale, die beginnen natürlich damit, dass wir unser Design, sage ich auch mal, ein Stück weit nicht so ganz exklusiv Waldorfmäßig immer nach außen transportieren. Das schreckt Leute ab. Die haben das Gefühl, das ist eine geschlossene Gemeinschaft.
Da gehöre ich nicht hin.
Ja, genau. Mit der habe ich nichts zu tun. Und da möchte ich jetzt nicht für plädieren, dass wir jetzt alle Formen plötzlich über Bord werfen. Das ist nicht damit gemeint. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen weicher und ein bisschen offener mit den Sachen umgehen. Ich fände es total wichtig, dass wir uns als Waldorfschulen in den einzelnen Stadtteilen verankern und auch Kontakte knüpfen mit dem gesamten Sozialraum, dass wir irgendwie in Kontakt treten mit den Kindergärten, dass wir in Kontakt treten mit den anderen Schulen und stärker uns absprechen, wem wir vielleicht von den Kindern nehmen könnten, um ihnen irgendwie eine Möglichkeit zu bieten. Also das wären wichtige Sachen. Ich plädiere auch für Quoten übrigens. Also das ist natürlich das kannst du irgendwie.
Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber auch, ne?
Also. Warum?
Naja, für Quote, was meinst du denn genau? Dann stelle ich erstmal so die Frage, damit wir das verstehen und dann.
Genau. Also ich würde mir als Schule eine Quote vornehmen. Also wenn wir davon ausgehen, dass es in Deutschland mindestens 20%, sogar ein paar mehr mittlerweile, Kinder gibt, die von Armut betroffen sind, würde ich mir mal das Ziel setzen, dass mindestens 10% meiner aufgenommenen Kinder, das heißt, das wäre die Hälfte von denen, die es in Deutschland gibt, eben zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören.
Ach so,
genauso,
ja, okay,
würde, ne, genauso würde ich mit anderen Menschen umgehen. Also ich würde mir so ein bisschen versuchen, dass wir jetzt nicht von einem Tag auf den anderen jetzt alles umstellen, das ist schon klar. Aber ich würde trotzdem in Schulen über Quoten diskutieren, wie wir die Aufnahme quasi regeln. Sonst glaube ich nicht, dass wir über diesen Automatismus hinauskommen. Ne? Das Gleiche gilt ja auch irgendwie, dass wir Kinder mit Migrationsgeschichten aufnehmen. Das ist genau der gleiche Punkt. Auch da würde ich für Quoten plädieren. Also wenn wir mittlerweile sagen, wir haben in eigentlich 40% Kinder, die eine familiale Migrationsgeschichte in die Schule mitbringen, dann würde ich sagen, dann sollten wir als Waldorfschulen versuchen, mindestens 20% unserer Schülerschaft, verstehst du, irgendwie, dass wir uns das vornehmen als Ziel. Ob wir das erreichen oder nicht, ist ja dann auf, werden wir dann sehen, ne? Aber das fände ich total wichtig.
Ja, naja, das sehe ich einfach nur die Schwierigkeit dabei, wenn die Waldorfschule, je nach wo die Waldorfschule sich befindet, dann kann man eigentlich auch so diese Teil der Gesellschaft widerspiegeln. Es gibt aber auch Schulen, die einfach in der Regel relativ elitäre Ortschaften sind. Und wie könnten einfach diese Schule schaffen, einfach das, dieses hin zum Stadtteil, zu den Menschen und zur Vielfalt, von denen du gesprochen hast, schaffen, wenn die einfach das auch in deren Umgebung, sagen wir mal so, das sich nicht widerspiegelt.
Das meinte ich vorhin mit dieser sich zum Stadtteil öffnen oder zu anderen Stadtteilen öffnen. Das wird dann eben nur über Verbindungen mit quasi anderen Einrichtungen und Institutionen gehen. Also als wir die interkulturelle Schule in Mannheim gegründet haben, haben wir ja ein paar Jahre Vorlauf gehabt. Und da war unsere Hauptaufgabe eigentlich zu versuchen, mit verschiedenen Einrichtungen in Kontakt zu kommen. Also mit dem Migrationsbeirat der Stadt Mannheim, mit den verschiedenen Stadtteilorganisationen, mit den Kindergärten. Wir haben immer versucht, und das klappt natürlich nicht immer gleich.
Ja, klar. Ja.
Aber du musst irgendwie versuchen, dich mit Menschen zu vernetzen im Sozialraum. Und nur so, also meiner Ansicht nach, kann das nur so funktionieren. Und irgendwie auch zu Veranstaltungen zu gehen, dich vorzustellen, dich anzubieten. Also diese ganzen Strukturen jetzt nicht so da zu sitzen. Ich sitze hier in meiner Waldorfschule und sage halt, okay, da kommt halt keiner. Es kommt kein armes Kind vorbei, dann kann ich kein armes Kind aufnehmen. Ja. Sondern ich denke schon, wir müssen ein Stück weit so eine Zugehstruktur, so eine Niederschwelligkeit etablieren, ne? Und doch irgendwie auch, weil sonst glaubt uns das auch keiner, ne?
Klar,
also dass wir doch ein Stück weit versuchen, uns um eine andere Schülerschaft auch zu bemühen. Und jetzt möchte ich aber noch sofort was hinterher schieben, weil das wird trotzdem kein Selbstläufer dann. Also es reicht nicht, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen jetzt 10% Kinder aus benachteiligten Haushalten auf und dann lassen wir das irgendwie laufen und sind dann in der zweiten Klasse ganz entsetzt, dass die Fernseh gucken. Also ich wollte nur sagen, die Aufnahme ist nur der Anfang, sondern dann folgt daraus natürlich auch, dass wir uns in irgendeiner Weise als Lehrkräfte, aber auch als Klassengemeinschaft, als Eltern, als Schulverwaltung irgendwie dafür interessieren müssen oder dafür zuständig fühlen, dass diese Kinder nicht sehr schnell das Gefühl haben, ich bin hier am falschen Ort und auch die Familien am falschen Ort. Das heißt, da müssen schon auch gewisse Dinge in der Pädagogik und in unserem täglichen Miteinander müssen irgendwie verändert werden. Wir müssen als Waldorf-Leute ein Stück weit einen anderen Blick auch entwickeln. Also vielleicht noch das, dann bin ich wieder ein bisschen still, aber wir haben in der Waldorf-Pädagogik gibt es, soll ich sagen, eine Tendenz, soziale Sachverhalte nicht zu sehen. Wir argumentieren dann immer mit dem Individuum, wir sagen, ja, wieso, es gibt doch gar keine sozialen Schichten, keine Klassen, es gibt doch gar kein Geschlecht, es geht doch immer nur ums Individuum. Und damit nehmen wir uns eigentlich die Chance, überhaupt soziale Zusammenhänge zu verstehen. Ja, also weil Sozialität hat eine Wirkung auf uns alle. Und das sozusagen immer zu negieren und zu sagen, wir gucken nur aufs Individuum, das ist ein Trugschluss. Das ist meiner Ansicht nach einfach, das führt dann dazu, dass alle diese sozialen Mechanismen, die in sozialen Strukturen eben verankert sind, die werden zum Selbstläufer, die kriegen wie eine Eigendynamik und wir haben sie nicht mehr im Griff. Und deswegen würde ich insgesamt in den Schulen, aber auch in der Lehrerbildung, und wir versuchen das ja auch hier in Mannheim in der Erzieherinnenausbildung, ganz stark den Blick der Leute auch auf soziale Sachverhalte zu lenken und nicht immer nur zu meinen, wir können das alles am einzelnen Kind lösen.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, dass in der Pädagogik sich was ändern muss, damit hin zum Stadtteil eigentlich mehr stattfindet. Was, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt ganz banal und platt sage, gib mir mal 3 Sachen, die konkret in der Pädagogik geändert werden sollen, damit das ordentlich läuft, wie das laufen soll, was würdest du sagen?
Naja gut, also eines habe ich ja, glaube ich, schon formuliert, weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, das ist, dass wir die Aufnahmen der Kinder ein Stück weit anders machen. Das Zweite wäre, dass wir quasi auch in den Kollegien unser Gefühl für oder unser Wissen um Bildungsungerechtigkeit einfach schärfen, dass wir verstehen, was ein sozialer Habitus ist, dass wir verstehen, nach welchen Kriterien LehrerInnen Kinder beurteilen, dass wir sehr häufig dazu neigen, das als Begabung auszuschreiben, was eigentlich nur kulturelle Gewöhnung ist. Also ein Kind, was in die Schule kommt, was so wunderbar Geige spielen kann, weil seine Eltern eben auch schon Geige spielen und Klavier und die immer Hausmusik machen, dann so begeistert zu sein, dass dieses Kind so begabt ist und dieses Kind weiter zu fördern, das finde ich auch okay. Ich will diesem Kind nichts wegnehmen. Aber das hat dann häufig nichts mit Begabung zu tun, sondern mit kultureller Reproduktion. Und da müssen wir ein Stück weit unseren Blick schärfen und auf Kinder schauen und uns auch verantwortlich fühlen dafür, dass wir in der Schule mit den Kindern an Dingen arbeiten, die sie vielleicht von zu Hause nicht mitbekommen haben. Und das kann die Waldorfpädagogik.
Ja, definitiv.
Also das ist ja, deswegen meinte ich das vorhin, das ist ja die große Chance, die die Waldorfschulen bieten, dass sie eigentlich den Kindern kulturelle Fähigkeiten in der Schule vermitteln. Aber da würde ich einfach nochmal sagen, ganz wichtig, da müsste die Waldorfschulen eben auch einfach ihren Sinn für schärfen. Ja, was muss ich eigentlich den Kindern aus benachteiligten Haushalten, was muss ich denen anbieten? Das fände ich total wichtig. Und das Dritte wäre, dass wir deutlich auch in den Ausbildungen, in der Lehrerinnenbildung und auch in der Ausbildung der Erzieherinnen, weil häufig fängt das ja schon im Waldorf-Kindergarten an, ne? Also sowohl die Auswahl der Kinder als auch das, auf was wir schauen. Also dass wir sowohl in der Lehrerinnenbildung als auch in der Erzieherinnenausbildung eben uns diese Sachen klarer machen und es doch stärker auch als unsere Aufgabe als Waldorfpädagogen ansehen, das, was wir zur Bildungsgerechtigkeit beitragen können, und wir können da schon was beitragen, das auch zu aktivieren und nicht einfach nur zu sagen, naja, die Kinder kommen halt nicht. Ne?
Ja, viele von diesen Ideen könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, auf Christianes Dissertation lesen. Die werde ich auf jeden Fall noch in den Shownotes auch packen. Christiane, was würdest du denn sagen, welche Elemente der Waldorfpädagogik müssten heute weiterentwickelt oder neu gedacht werden, damit sie wirklich allen Kindern gerecht werden kann, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Elternhaus?
Also ich will vielleicht noch ganz einen Punkt nennen, den ich bisher vergessen hatte. Der hätte vielleicht schon weiter vorne auch genannt gehört. Aber was ich für zentral wichtig erachte, ist, dass es nicht sein kann, dass wir das mit den Abschlüssen so organisieren, dass Kinder, die durchs Abitur fallen, dann keinen Schulabschluss haben. Also das ist ja je nach Bundesland so ein bisschen unterschiedlich organisiert, ne, wie sich bei uns die Oberstufe ausrichtet. Da gibt es eben die Schulen, die gymnasiale Oberstufe haben. Ich glaube, ihr in Hamburg habt das so. Aber in vielen Schulen ist es ja noch so, dass die Abschlussprüfungen Schulfremdenprüfungen sind. Und wenn du da durchfällst, hast du im Grunde keinen Schulabschluss. Und das ist für Kinder aus benachteiligten Elternhäusern im Grunde nicht akzeptabel. Du kannst niemanden 13 Jahre in die Schule schicken, dann fällt er durchs Abitur und dann hat er keinen Schulabschluss. Also das halte halte ich für total wichtig, dass wir das mit bedenken und irgendwie das stärker, also das ist für eine privilegierte Familie ist das unproblematisch, weil dann sagen die halt, dann machen wir halt noch ein 14. Jahr, irgendwie wird mein Kind dann schon durchkommen. Ja, genau. Aber umso schmaler die Ressourcen sind, umso schwieriger ist es. Also das halte ich für total wichtig, dass wir das angucken. Dann, wir haben jetzt auch noch gar nicht über Schulgeld gesprochen. Das halte ich für ein wichtiges Thema, wobei ich es jetzt nicht für so wichtig halte, weil ich will noch was dazu sagen. In meiner Studie, in meiner Forschung war das natürlich für alle Eltern, die aus nicht privilegierten Elternhäusern ihre Kinder in die Schule geschickt haben, war das eine Hürde. Die sind auch alle extra arbeiten gegangen, um ihren Kindern die Waldorfschule zu finanzieren. Aber das ist nicht die Haupthürde. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich auch klar machen, dass wir mit den Schulgeldern so umgehen müssen, dass die Menschen wissen, dass sie einen reduzierten Betrag, das gibt es ja an fast jeder Schule, aber dass man das auch stärker nach vorne spielt, dass das möglich ist, dass es vielleicht auch Freiplätze gibt. Also ich glaube, das ist irgendwie auch eine ganz wichtige Botschaft. Und dann denke ich, müssten wir vieles so lassen, wie es ist. Das ist nämlich gut für Kinder auch, um einen Bildungsaufstieg zu machen, nämlich diese gewisse Leistungsentlastung in der Mittelstufe, dass wir eine Gesamtschule bleiben, dass die Abschlusseinteilungen erst in der 10. Klasse stattfinden. Ich halte es auch für zentral notwendig und gerade für nicht privilegierte Kinder ist das sozusagen wie das ein Stück weit das Geheimnis der Waldorfpädagogik, sind eben diese vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten, das Theaterstück, die Jahresarbeit, die vielen Fahrten, die sie machen, also Dinge, die sie mit der Schule verbinden. Und da würde ich ganz stark dafür plädieren, dass man dabei bleibt, dass man auf keinen Fall jetzt meint, man müsste schon vorher zur normalen Schulstruktur gehen. Nach meinen Forschungen ist es auch nicht sinnvoll, schon vorher zum Beispiel mit Noten groß anzufangen. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die einen Bildungsaufstieg an Waldorfschulen gemacht haben, waren in der Mittelstufe schlechte SchülerInnen. Also die sind sozusagen erst gegen Oberstufe aufgewacht. Ne? Also deswegen würde ich sehr stark dafür plädieren, dass man diese Eigenheiten der Waldorfpädagogik beibehält. Noch was anderes ist mir wichtig aus meinen Forschungen, ist nämlich, dass es niemand schafft von diesen Schülerinnen, wenn sich nicht einzelne Lehrerinnen da hinterklemmen. Also ein Bildungsaufstieg oder Kinder aus nicht privilegierten Elternhäusern brauchen MentorInnen. Die brauchen Leute, die sich für sie einsetzen und für sie sich verantwortlich fühlen und den Kindern auch so viel Anerkennung geben, dass die sich berechtigt fühlen, sozusagen in der Schule weiterzumachen. Also das fände ich auch, also das Tun, das ist ja die große Stärke der Waldorfpädagogik, dass sich die Waldorf-Lehrerinnen da auch häufig sehr verantwortlich fühlen und in eine gewisse Nähebeziehung mit den Kindern und SchülerInnen gehen, auch mit den Familien gehen. Und da würde ich einfach sehr stark weiter dafür plädieren, dass wir diese fürsorgliche Haltung, die es an Waldorfschulen, glaube ich, häufig gibt, dass wir die beibehalten, dass wir sie aber deutlich auch auf andere soziale Schichten ausdehnen, dass wir uns also verantwortlich fühlen, gerade für Kinder aus armen Haushalten. Also wichtig für die Kinder oder für alle ist ja, dass es so sozusagen wie zwei Lernkulturen in der Waldorfpädagogik gibt. Es gibt die eigentliche Waldorf-Lernkultur, die, sagen wir mal, bis zur Klasse 10 ist. Und dann kommt so eine starke Transformationsanforderung an die Kinder heran. Dann müssen sie nämlich relativ schnell in der Oberstufe auf so einen gymnasialen Habitus umstellen. Das heißt, und das ist eine gewisse Herausforderung und das muss man als Waldorfschule auch verstehen. Also dass es sozusagen wie diese zwei Lernkulturen gibt. Und die Kinder werden in diesen, sagen wir mal, ersten 10 Schuljahren werden stark mit dieser klassischen Waldorf-Schulkultur, Lernkultur in Berührung gebracht. Das ist eine Lernkultur, die setzt aufs Zeitlassen, auf Entschleunigung, auf Entstandardisierung, auf irgendwie innerliche Verbindung mit den Stoffen. Und dann ab der 10. Klasse müssen die ganz schnell irgendwie in diesen gymnasialen Habitus reinkommen, um ein Abitur zu schaffen. Also das heißt, da kommt eine starke Transformationsanforderung auf die Kinder zu. Und das ist quasi, das muss man verstehen und das muss man wissen. Und da muss man die Kinder begleiten, damit die da sinnvoll zu einem Abitur kommen können.
Ja, aber gibt es da auch irgendeine Methode oder gibt es da auch einen Lösungsansatz, wie man das eigentlich auch smoother hinkriegen kann, wie man das entspannter schaffen kann?
Das weiß ich gar nicht, weil du natürlich, das ist so ein bisschen der Preis. Alles, was du machst, hat ja einen Preis. Und dass ich den Kindern so diese Leistungsentlastung in der Mittelstufe gönne, hat halt den Preis, dass dann irgendwann, wenn sie auch ein bestimmtes Alter haben, doch eine starke Transformationsanforderung auf sie zukommt. Ich glaube nicht, dass wir das anders gestalten können. Wir müssten es explizit machen. Also wir müssten es den Kindern besser sagen und den Eltern. Verstehst du? Auch von vornherein. Weil wenn wir, das ist ja häufig so in Bildungseinrichtungen, dass die Anforderungen implizit bleiben. Wir gehen davon aus, die Kinder müssten das entschlüsseln können und die Eltern. Daran scheitern ja häufig unterprivilegierte Kinder, dass sie gar nicht wissen, was das System von ihnen verlangt. Und deswegen würde ich es für wichtig erachten, gar nicht mal, dass wir irgendwas total anders machen, aber dass wir es expliziter machen, dass wir den Leuten sagen, Freunde, und jetzt heißt es umstellen und jetzt heißt es dieses machen und jenes machen und holt euch Hilfe und holt euch irgendwie, dass wir da vielleicht auch noch stärker auf ein Unterstützungs- und Hilfesystem setzen. Das wäre, also das, was die privilegierten Eltern ja sowieso machen, indem sie selber ihre Kinder unterstützen oder eben Nachhilfe einkaufen, weißt du? Also das gehört einfach irgendwie zum Business ist dazu, aber dass wir das stärker als Schule auch, soll ich sagen, den Leuten deutlich machen, dass das normal ist, dass jetzt hier Unterstützung angesagt ist. Und das heißt nicht, dass sie Nachhilfe brauchen. Wir können das selber leisten als Lehrerin und Lehrer, aber wir müssen es klar machen. Ja,
ja klar. Ja, ich denke auch dabei, vielleicht hat das nicht genau damit zu tun, aber das fällt mir jetzt gerade ein, dass viele, ja, sagen wir mal so, Elemente der Waldorfpädagogik gelten als besonders kindgerecht. Die Frage ist, für wen passen die sich wirklich und wo braucht es mehr Differenzierung, um auch kindergerecht zu werden, die andere Startbedingungen mitbringen? Hast du da eine Antwort zu?
Naja, wir müssen von dieser Idee der Kindgerechtigkeit, als sei das irgendwie ein immer gleicher sozusagen Ablauf, da müssen wir wegkommen von. Ja, es ist nicht für alle Kinder alles gleich kindgerecht. Und überhaupt, ich denke, dass man ein Stück weit auch Entwicklung mitdenkt. Das ist ja so ein Vorteil von der Waldorfpädagogik. Das ist richtig, also meiner Ansicht nach. Aber immer genau zu meinen, ich weiß, wann genau was für das Kind kindgerecht sei, das ist eben falsch, weil es Lebenswelt, wie du es gesagt hast, das hängt ja von der Lebenswelt ab, was kindgerecht ist. Und da würde es auch wieder bedeuten, dass wir viel, viel offener sein müssen und nicht irgendwie mit diesem Schmalspurblick, immer nur ein gewisses weißes, bürgerliches Kind zu projektieren, was zu Hause mit der Mama aufwächst und beim Erdbeerkuchen groß geworden ist. Ne? Ja. Also genau, also dass wir diese verschiedenen Lebenswelten betrachten, halte ich auch für total wichtig.
Ja. Eine Sache, die wir noch nicht, glaube ich, nicht gesprochen haben, war, du hast auch von einem ehemaligen Schüler erzählt, der sagte, die Waldorfschule habe ihm einen Bildungsaufstieg ermöglicht. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren, die solche Aufstiege begünstigen?
Ja, also interessant an den WaldorfschülerInnen, an den Bildungsaufsteigerinnen als Waldorf, also von Waldorfschulen ist, dass sie sich überhaupt nicht als Bildungsaufsteigerin verstehen eigentlich, sondern die verstehen sich als Waldorfschülerinnen. Also die gehen durch die Welt und empfinden ihre Besonderheit, ihre Besonderung nicht aufgrund ihrer sozialen Herkunft, sondern aufgrund ihres Waldorfschülerseins. Und jetzt wissen wir ja von Bildungsaufsteigerinnen, dass sie oft das Erlebnis haben, in der Arbeitswelt oder an der Universität fremd zu sein. Und die Bildungsaufsteigerinnen beziehen das auf ihre soziale Herkunft. Und die Waldorfschülerinnen mit Bildungsaufstieg beziehen das auf ihr Waldorfschüler gewesen sein. Und das ist eigentlich sehr gesund, weil damit ist quasi wie eine Legitimation für einen gewissen Fremdheitsempfinden, was nicht verletzend ist. Verstehst du, das Problem von BildungsaufsteigerInnen ist häufig, dass sie so viele verletzbare Seiten haben, dass sie sich fremd fühlen, dass sie sich abgedrängt fühlen. Also wenn ich das aber alles darauf zurückführe, dass ich Waldorfschüler gewesen bin, dann habe ich so meine Community hinter mir und diese Community hat auch einen guten Platz in dieser Gesellschaft. Mhm, Verstehst du, da mögen sich Menschen auch ein Stück weit drüber lustig machen, aber egal.
Es ist einfach eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat man mehr Anerkennung, man hat einfach so eine Gruppierung, in der man dieses Zugehörigkeitsgefühl hat.
Genau. Und dieser Schüler, von dem ich erzählt habe, dieser ehemalige, der hat sozusagen sein Fremdheitsempfinden am Gymnasium, der ist Gymnasiallehrer und ist mit vielen Sachen auch nicht so innerlich so ganz einverstanden. Das bezieht er immer auf seine Waldorfschulkarriere und nie auf seine soziale Herkunft. Und hat damit auch, wie so eine Diskursfolie, mit der er das auch mit Menschen besprechen kann. Weil du kannst mit Menschen sehr schwer besprechen, dass du dich fremd fühlst, weil du einfach aus dem armen Haushalt kommst. Dann kannst du in vielen Zusammenhängen schon einpacken. Ja, wenn ich aber sage, ich weiß aus der Waldorfschule, dass das alles auch ganz anders geht, dann habe ich einen Schutz auch für mich selber. Und das ist, glaube ich, schon auch was Typisches für die BildungsaufsteigerInnen von Waldorfschulen, dass sie nach wie vor sich unheimlich eng mit ihren Schulen verbunden fühlen. Und das sind Bildungseinrichtungen. Also sie sind auf eine Art ganz institutionennah, schulnah geblieben. Ja. Ne? Und das ist wichtig für die. Ja,
sehr interessant. Wenn du auf das Modell der interkulturellen Waldorfschule in Mannheim schaust, welche Elemente sollte jede... Ich weiß, du magst nicht generalisieren, aber wenn wir jetzt ganz platt fragen, welche Elemente sollte jede Waldorfschule übernehmen und wo braucht es mehr als gute Ansätze vor Ort?
Also ich glaube, das Wichtigste, was die interkulturelle Waldorfschule in Mannheim gemacht hat, und das halte ich für total wichtig, ist, ein heterogenes Kollegium zu haben. Also das, was wir vorhin auch schon ein bisschen mit diesen multiprofessionellen Teams angesprochen haben, das bezieht sich aber auch auf die LehrerInnen. Ich muss gucken, dass ich nicht nur denselben Typ von Menschen habe, die quasi die Pädagogik vertreten, sondern ich muss darauf achten, dass das Menschen aus verschiedenen Ländern sind, die verschiedene Sprachen sprechen, die verschiedene kulturelle Hintergründe haben, aber auch verschiedene soziale Hintergründe. Und das ist sozusagen meiner Ansicht nach das Geheimnis für die Diversität, also überhaupt die Diversitätsfreundlichkeit in jeder Hinsicht. Weil wenn ich als Kollegium total homogen bin, dann schaffen wir das nicht, andere Leute anzuziehen und das leben zu lassen. Und insofern halte ich das eigentlich für einen der entscheidenden Aspekte. Und dann ist natürlich die ganze Frage der Partizipation von Eltern und Schülerinnen am Schulganzen etwas. Also schaffe ich es als Schule, es Eltern und SchülerInnen zu ermöglichen, Schule einfach mitzugestalten. Und ich glaube, darum hat sich die interkulturelle Waldorfschule immer bemüht und eben auch bemüht, dass es gerade auch Eltern mitgestalten, die normalerweise eher an den Rand gedrängt werden. Also man muss schauen, dass man Leute in den Finanzkreis kriegt, die eben selber nicht so gut finanziell aufgestellt sind. Ja, okay. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass ich in den Vorstand Leute kriege, die vielleicht nicht sonst in Vorständen drin sind. Das macht natürlich die Abläufe so ein bisschen komplizierter, weil natürlich, wenn ich lauter Menschen um mich herum habe, die es gewohnt sind zu formulieren und auch Verantwortlichkeiten zu übernehmen und die das auch nach außen vertreten können,
läuft so aber kommt alles es, platt. Ja.
Ja genau, und so kommt es ja, dass immer dieselben Leute eigentlich in gewissen Führungspositionen sind. Aber das war, ich weiß gar nicht, ich bin ja nicht mehr an der Schule, schon seit vielen Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie der Ist-Zustand ist, aber das war uns schon immer das ganz wichtige Anliegen, dass wir da sozusagen auf Diversität in allen, auf allen Ebenen setzen. Und ich glaube, ohne das geht's eben nicht. Ja.
Aber habt ihr das wirklich so aktiv? Ich meine, ich bin jetzt einfach nur am Rumspielen. Habt ihr das wirklich so gesagt? Okay, jetzt musst du dann jetzt das übernehmen, weil du das und das und das, also diese Kriterien erfüllst oder wie?
Ein Stück weit schon. Ja, also wir haben die Leute direkt angesprochen. Ne, wir haben es Eltern direkt angesprochen aus den Klassen zu sagen, kannst du nicht irgendwie mit in dieses und jenes Gremium gehen? Und wir haben auch unser Lehrerkollegium danach zusammengestellt. Das hat natürlich auch seine Tücken, weißt du? Das wissen wir ja,
klar.
Es hat Tücken, wenn ich quasi Menschen, weil ich plötzlich andere Kriterien als jetzt sozusagen reine Sachkriterien mit aufnehme. Und ich halte es aber trotzdem für zentral wichtig. Also das ist ja die ganze Frage der Quoten wiederum. Also ich halte das für wichtig, weil ich sonst glaube, dass sich überhaupt nichts ändert in unseren Schulen, wenn wir das nicht machen. Und wir haben das tatsächlich versucht am Anfang.
Okay,
ja.
Ich weiß
nicht, wie das jetzt ist im Augenblick. Mm, ja.
Mm. Du, ich frage mich jetzt erstmal, welche besonderen pädagogischen Methoden fordern Bildungsaufstieg an Waldorfschulen und wo stoßen sie an ihre Grenzen, etwa bei Abschlüssen oder Leistungsanforderungen? Das hast du ein bisschen erwähnt vorhin, aber noch nicht richtig.
Da versuchen wir es nochmal zu systematisieren ein Stück weit. Also Bildungsaufstiege werden dann gefördert, vor allen Dingen, wenn LehrerInnen Anerkennung geben. Das Problem des sozusagen der nicht funktionierenden Schulkarrieren von Kindern aus nicht privilegierten Elternhäusern ist ja häufig, dass die Schule ihnen signalisiert, durch schlechte Noten oder durch mangelnde Anerkennung, du bist zu dumm, du kannst das nicht, die anderen Kinder sind einfach viel besser. Das hat natürlich auch was mit der Wettbewerbsstruktur zu tun, die wir normalerweise in Schulen haben. Da gibt es dieses Gerangel um die vorderen Plätze. Und diese vorderen Plätze sind halt immer von den privilegierten Kindern besetzt. Das heißt, das Erste, was die LehrerInnen machen müssen, meiner Ansicht nach, ist den Kindern auf jeden Fall soziale Wertschätzung und Anerkennung zu geben und sie damit quasi die Idee, dass ein Bildungsaufstieg für sie überhaupt möglich ist, dass das quasi etabliert wird. Das ist das Zentrum. Das Zweite ist, den Kindern die Zeit zu lassen, ja, dass sie sich entwickeln können, dass sie eben nicht zu schnell abqualifiziert werden, dann vielleicht auch irgendwie keinen Zugang mehr haben zu der Schule. Das wäre auf jeden Fall das Zweite ganz Wichtige. Das Dritte wäre schon, dass man sich als LehrerInnen auch ein Stück weit als so eine Art biografische Beraterin versteht. Also, dass man doch Kinder und Eltern immer wieder ganz stark dahingehend berät, was ist der nächste Schritt eigentlich, den man machen muss, wenn man überhaupt über einen Bildungsaufstieg oder über eine erfolgreiche Schulkarriere nachdenkt. Für die Waldorf-Leute ist manchmal dieses Reden über einen guten Abschluss ja auch so ein bisschen wie aus der Schmuddelecke. Abschluss spielt auch keine Rolle und so weiter.
Ja, genau.
Wir müssen uns aber klar machen, das ist eine Luxushaltung, die wir uns nur leisten können, wenn wir wissen, na gut, wenn der Sohn halt jetzt durchfällt, dann macht das halt auf dem zweiten Bildungsweg. Dann, weißt du, dann können wir so eine Haltung haben, sondern also auch hier wiederum, glaube ich, ist es total zentral, die Haltung einfach einzunehmen, dass es sozusagen für Menschen wichtig ist, welche Abschlüsse ihre Kinder machen und dass sie da auch das Gefühl haben, sie finden bei ihren Lehrerinnen auch eine Antwort und die bekommen geholfen in der ganzen Angelegenheit. Also das wären meiner Ansicht nach doch so die wichtigsten Punkte eigentlich dafür. Ja.
Du hast vorhin, oder wir haben dann das die ganze Zeit Stichwort interkulturellen Waldorfschulen benutzt. Was ist denn für dich die große Unterschied zwischen einer klassischen und einer interkulturellen Waldorfschule?
Also eigentlich genau das, über was wir jetzt schon gesprochen haben. Deswegen finde ich auch sozusagen dieses Wort interkulturell so ein bisschen schwierig, weil es ja eigentlich gar nicht so sehr um kulturelle Aspekte geht, sondern es geht eben ganz klar um soziale Aspekte. Der Unterschied einer sogenannten interkulturellen Waldorfschule zu einer sogenannten normalen Waldorfschule wäre in meinem Blick halt vor allen Dingen diese starke Öffnung nach außen. Also eine sogenannte interkulturelle Waldorfschule kann nur dann interkulturell sein, wenn sie sich in jeder Hinsicht nach außen öffnet, Dynamiken von außen mit aufnimmt, also ganz deutlich eine Schule für alle Kinder ist. für alle soziale Schichten, für alle anderen Vielfaltsaspekte. Und ich glaube, das versuchen die interkulturellen Waldorfschulen auch deutlich zu machen, wohingegen die sozusagen traditionellen Waldorfschulen sich doch häufig sehr stark ihrer eigentlichen Klientel verpflichtet fühlen. Was man auch verstehen kann, also was ich vorhin meinte, dass die Familie mit ihren Geschwisterkindern und so weiter, ne, also dass man sich doch irgendwie mehr in so einer Waldorfinsel bewegt und dann auch zum Teil einfach in seiner Insel auch ein Stück weit diesen alten tradierten Formen, auch den Unterrichtsinhalten anhängt und das immer wieder weitergibt und der Ansicht ist, das war doch mal so gedacht und das war doch alles so wunderbar und das war alles so schön und es soll auch alles so schön bleiben. Ich glaube, das ist ein Holzweg, sondern würde... Und das will ich jetzt übrigens gar nicht jeder Schule unterstellen. Die Schulen sind unheimlich verschieden. Ne? Also man müsste sie sich eben einzeln angucken. Und dann gibt es eben welche, glaube ich, die sehr stark in diesem es war doch alles so schön Waldorf-Ding drinbleiben und das auch für sich aufrechterhalten wollen, auch mit einer starken Abgrenzung nach außen. Die ja übrigens, das muss man sich auch klar machen, die starke Abgrenzung nach außen bringt ja häufig einen starken Zusammenhalt nach innen. Und das ist schon auch was wert. Ich verstehe, dass man die Tendenz hat, ne? Also zu sagen, wir sind hier die Waldorfschule und wir sind die Guten und wir machen das schön für unsere Kinder. Wir sind so eine Wohlfühlinsel irgendwie in einer immer schwieriger werdenden Welt. Das kann man ja verstehen, dass Menschen diesen Wunsch haben, ne? Also gerade so in letzter Zeit, wo wir doch von den multiplen Krisen so überrannt werden, dass Menschen eine ganz, ganz starke Sehnsucht nach so Orten haben, die wo man das Gefühl hat, hier ist die Welt noch in Ordnung, hier ist es schön, hier haben wir einen schönen Garten, hier sind lauter hübsche Kinder. Also du weißt ja, also so, also man kann das verstehen, aber ich halte es trotzdem für den Holzweg, ne? Sondern würde für das Gegenteil plädieren. Ich würde eben dafür plädieren, weil ich da nicht dran glaube, dass das funktioniert, sondern ich würde stark dafür plädieren, dass wir uns öffnen und auch ein Stück weit die Konflikte, die Vielfalt dieser Welt mit in die Schulen aufnehmen.
Wenn du das Thema Bildungsgerechtigkeit aus der Vogelperspektive betrachtest, wo stehen wir aktuell und wo mussten wir dringend hin?
Bildungsgerechtigkeit müssen wir natürlich gesamtgesellschaftlich betrachten. Da ist ja die Waldorfschule sozusagen nur ein ganz kleiner Punkt. Und dann würde ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, und das wissen wir aus den PISA-Studien, in Deutschland ist es mit der Bildungsgerechtigkeit nicht weit her. Also die gesamte deutsche Schullandschaft ist auf Reproduktion von Herkunft ein Stück weit, natürlich nicht total, aber doch, es wird zu viel einfach Herkunft reproduziert. Die Schulen verändern einfach zu wenig da drin. Und das gilt eben für die Waldorfschule genau wie für die gesamte andere Schullandschaft auch. Aus der Vogelperspektive müssten alle Schulen und die Waldorfschulen auch sich dafür verantwortlich fühlen, dass eben sozusagen an dieser Bildungsungleichheit was verändert wird, dass sie sich als Schulen sozusagen als das Instrument verstehen, wo daran was zu verändern sein könnte und nicht einfach sagen, na gut, die Kinder gehen so ungefähr da rein, wie sie rauskommen. Und also wie gesagt, das gilt für die Waldorfschulen genau wie für jede andere Schule auch, dass wir diese Aufgabe einfach ergreifen. Und aus der Vogelperspektive kann man nur sagen, das tun wir noch nicht genügend. Ja?
Was wäre dein erster Schritt, wenn du das Schulsystem morgen neu gestalten könntest?
Also das gesamte Schulsystem. Dann würde ich sozusagen umstellen. Ich würde sozusagen die Dreigliedrigkeit abschaffen. Das passiert ja auch in vielen Bereichen. Also ich würde Schulen insgesamt auf Gesamtschulen umstellen, würde aber trotzdem Vielfalt durch die unterschiedlichen Pädagogiken erhalten. Also ich würde sozusagen überhaupt keine einzelnen Gymnasien mehr zulassen oder einzelne Hauptschulen, auch wenn sie jetzt Werkrealschulen oder wie auch immer heißen, sondern ich würde im Grunde nur Gesamtschulen an den Start schicken und ich würde nur Schulen an den Start schicken, die wie die Waldorfschulen auch quasi die Einteilung erst kurz vor den Abschlüssen machen. Außerdem halte ich es auch total, eine ganz wichtige Errungenschaft der Waldorfpädagogik ist ja allen SchülerInnen 12 Schuljahre zu gönnen, bevor sie die Kinder in den Arbeitsmarkt schicken. Ne? Und das würde ich beibehalten. Ich würde allen Schulen sagen, verlängert eure Zeit. Das ist so ein bisschen, soll ich sagen, anders als der allgemeine Trend ist. Die versuchen ja jetzt alles zu raffen und schneller zu machen. Aber ich würde doch sagen, die Kindheit und die Jugend ist eine Phase, wo Kinder und Jugendliche doch vieles zu lernen haben. Und das soll so ein Stück weit dieses Moratorium, bevor jetzt quasi dann die Arbeitswelt mit dem ganzen Wettbewerb und der Konkurrenz so auf die Kinder einbricht, würde ich das gesamte Schulsystem eben auf Gesamtschule umstellen, aber eine Gesamtschule, die mehr Zeit lässt. Also im Grunde würde ich sagen, Waldorf für alle.
Okay, jetzt machen wir dann weiter mit den Wünschen hier. Hier. Was wäre denn dein erster Schritt, wenn du das Waldorf-Schulsystem morgen neu gestaltet könntest?
Also wenn ich das Waldorf-Schulsystem morgen neu gestalten würde, würde ich für jede Schule Freiplätze schaffen. Da würde ich sagen, wir müssen solidarischer agieren. Wir müssen wir müssen auf jeden Fall 10-15% Freiplätze schaffen, dass Kinder aus armen Verhältnissen auch genommen werden können. Und würde in jeder Hinsicht mit den Lehrerinnen und Lehrern würde ich eine Art von Schulung machen. Also ich fände das total wichtig. Also eine Habitus Sensibilität einführen, also dass die Lehrerinnen in der Lage sind zu erkennen, was die Kinder mit in die Schule bringen. Also ich würde Fortbildung der Lehrerinnen, ich würde Freiplätze schaffen und ich würde ganz stark versuchen, die Schulaufnahmen zu verändern.
Christiane, danke für deine Zeit, für deine Erfahrung und für den differenzierten Blick auf das, was Bildung leisten kann und manchmal eben auch nicht. Schön, dass du heute hier warst.
Ja, mir hat's auch großen Spaß gemacht. Mir wird zwar hinterher noch alles einfallen, was ich noch hätte sagen wollen, aber ich glaube, das geht allen so. Ja, genau. Also, es war sehr schön.
Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das war's mit Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, Christiane, für die Spontanität. Danke für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank an euch allen, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weitere Episode. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge, eure Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschulen.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bundes Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.